WISCOM-Quartett. Nachdenken über Wissenschaftskommunikation. Ein Podcast von Wissenschaft im Dialog. Heute zum Thema Open Science.
Herzlich willkommen zum WISCOM-Quartett. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Open Science. Was bedeutet das eigentlich? Was steckt dahinter? Welche Kommunikationsprozesse gibt es innerhalb der Wissenschaft, des Wissenschaftssystems und auch in der Kommunikation an die Öffentlichkeit? Und welche Dynamiken gibt es heute mit einzurechnen? Wir, das sind heute Rebecca Winkels. Sie leitet die Kommunikation und Strategie bei Wissenschaft im Dialog. Hallo Rebecca.
Hallo zusammen.
Und außerdem Dr. Julia Seron, Kommunikationswissenschaftlerin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Hallo Julia, schön dich zu sehen.
Ja, hallo in die Runde.
Und heute erstmals dabei ist Dr. Friederike Hendricks. Sie ist Psychologin und Wissenschaftlerin am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel. Hallo Friederike, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen, ich freue mich, hier zu sein.
Ihr zwei habt uns wieder was zu lesen mitgebracht. Und zwar haben wir uns drei Studien vorgenommen heute, die wir besprechen möchten. Einmal geht es um einen ganz konkreten Fall, nämlich The Case of Arsenic Life, Blogs and Twitter in Informal Peer Review, von Sarah K. Gio und anderen, unter anderem Schäufele und Broussard, 2016 in Public Understanding of Science erschienen. Dann wollen wir uns mit der Replikationskrise in den Wissenschaften näher beschäftigen, The Replicability Crisis and Public Trust in Psychological Science von Farid Anvari und Daniel Lakens, 2019 erschienen. Und dann noch mit der Metastudie The Evolving Role of Preprints in the Dissemination of COVID-19 Research and Their Impact on the Science Communication Landscape von Nicolas Fraser und anderen, ganz neu, ganz frisch erschienen im April 2021. Drei hochspannende Themen, über die wir bestimmt jeweils einzeln schon eine Stunde sprechen könnten. Wir versuchen die heute in die kommende Stunde sozusagen rein zu diskutieren und anzureißen. Wie immer sind die Literaturquellen im Erklärtext noch mit verlinkt. Und wie immer sehr empfohlen, auch die Studien genauer zu lesen. Sie sind wirklich auch wunderschön und gut zu lesen. Ja, fangen wir mal an mit dem spannenden Fall Arsenic Life. 2010 ist es passiert, da hat die NASA eine ganz große Pressekonferenz einmal angekündigt und dann tatsächlich auch abgehalten. Ich weiß noch, damals war in den Medien so die These von extraterrestrischem Leben, was jetzt endlich nachgewiesen werden konnte. Wir haben sogar in Braunschweig tatsächlich eine Presseanfrage dazu bekommen. Wie sieht es denn aus? Habt ihr Mikrobiologinnen, die das erklären können? Und wie ist das einzuschätzen? Ich kann mich also noch ganz gut an diesen Fall erinnern. Friederike, du hattest das vorgeschlagen. Was ist so spannend an diesem Fall und was sagt die Studie aus dahinter?
Also ich finde es tatsächlich einen sehr interessanten Fall, weil der zwei total wichtige Themen bedient. Nämlich einerseits die Frage von Hype und Buzz in der Wissenschaft. Also es ist wirklich mal ein Fall, wo man sehen kann, wie einzelne Studien total einschlagen und dann eine riesengroße Welle durch Medien, durch soziale Medien auch ziehen. Und andererseits ist es ein Fall, wo man live verfolgen kann, wie die Selbstkorrektur in der Wissenschaft passiert. Das ist tatsächlich sehr schnell nach dieser Pressekonferenz und nach Publikation, der Erstpublikation der Studie im Online Science Express, also eine Vorversion des Science Journals. Relativ schnell danach gab es erste Blog-Einträge, die diese Studie scharf kritisiert haben. Und die Diskussion um die Richtigkeit, die methodische Sauberkeit in dieser Studie, die fand vor allem auf Blogs und in den sozialen Medien statt und hat sozusagen erst im Nachklang dann auch dazu geführt, dass es einige Korrekturen gab, die dann in Science veröffentlicht wurden. Und ich finde es halt sehr spannend, so diese beiden Dinge miteinander betrachten zu können.
Mhm. Nochmal einfach zur Story selber. Es ging darum, dass im Mono Lake in Kalifornien ein Bakterium gefunden wurde, was angeblich Arsen verarbeiten kann in die eigenen Proteine, ich bin keine Biologin, einsetzen kann anstelle von, was war es, Phosphor, glaube ich, und was darauf hätte hinweisen können, dass es solches Leben auch extraterrestrisch geben kann. So habe ich das verstanden. Und da haben dann, war das vielleicht das erste Mal oder das erste Mal in dieser Deutlichkeit, Blogs auch eine große Rolle gespielt.
Insbesondere war das eben Rosie Redfield. Sie ist Expertin, sie ist im selben Feld unterwegs wie Felisa Wolff-Simon. Das ist die erste Autorin der Arsenic Life-Studie. Und ihr war wohl diese Studie bekannt von Konferenzen und sie hat recht früh auf ihrem Blog erstmal eine inhaltliche Kritik dieser Studie publiziert und hat dann auch angefangen, mit demselben Bakterium selbst zu arbeiten und zu versuchen, eine Replikation dieser Studie vorzunehmen in ihrem eigenen Labor. Sie ist nicht die Einzige geblieben, die das gemacht hat, aber dadurch, dass sie einen Expertenstatus hatte auch, hat sie tatsächlich schnell Resonanz auch bekommen und das hat tatsächlich zu auch einer wissenschaftlichen Bewegung geführt, sich zu fragen, können wir diesen ja eigentlich bahnbrechenden Ergebnissen vertrauen? Also hat das so seine Richtigkeit?
Ist das denn eigentlich jetzt vom Tisch sozusagen die These oder findet man da heute immer noch die entsprechenden Quellen online und gibt es noch Menschen, die jetzt sagen, ja klar, das war der Beweis? Ich frage das deswegen, weil ich habe gehört, und vielleicht könnt ihr das nochmal klarstellen, dass die Erstpublikation, also die erste Nachricht über wissenschaftliche Neuerungen, erheblich mehr sozusagen kleben bleibt in den Köpfen, als alles, was danach das Ganze wieder einfängt, relativiert, gegebenenfalls auch komplett berichtigt oder als zum Beispiel Studien, die dann nachher wieder zurückgezogen werden.
Also es ist ja so, dass der Artikel, ich glaube, er war zwischenzeitlich retracted, er ist es zurzeit, denke ich, nicht. Aber der ist publiziert mit, ich glaube, insgesamt 6 wissenschaftlichen Kommentare, Veröffentlichungen, die den sozusagen direkt kritisieren. Das heißt, ich glaube nicht, dass irgendjemand diese These im Moment noch glaubt. Vor allem, es ist jetzt 10 Jahre her. Also eine Replikation eines so bahnbrechenden Ergebnisses hätte ja inzwischen auch stattfinden müssen. Insofern glaube ich, innerwissenschaftlich ist es vom Tisch. Und ich glaube auch dadurch, dass es auch im Wissenschaftsjournalismus Resonanz gefunden hat. Also Ed Yong zum Beispiel, ein sehr bekannter Wissenschaftsjournalist aus den USA, war einer der ersten, der die Studie aufgenommen hat und geteilt hat und auch darüber Artikel geschrieben hat, wie bahnbrechend dieses Ergebnis ist und sich aber auch später entschuldigt hat und mehrfach geschrieben hat, dass es ihm leid tut, dass er dieser Studie so viel Hype verschafft hat. Und andere Journalistinnen und Journalisten haben sich da eben angeschlossen. Und ich glaube, insofern ist dieses eine Ergebnis nicht mehr so sehr in den Köpfen, soweit ich das jetzt beurteilen kann.
Das heißt, es ist doch möglich, einfach einmal in die Welt gesetzte Fake News, wenn es jetzt so eine wäre, nachträglich wieder auszuradieren aus den Köpfen.
Ich meine, das Internet vergisst ja nichts. Insofern ist der Fall schon auch immer noch präsent. Neulich kam das nochmal auf im Zusammenhang vom NASA-Mars-Programm, wo die NASA irgendwie über Twitter auch und über andere Kanäle wieder eine Pressemitteilung herausgegeben hatte, dass spannende Ergebnisse zu erwarten sind und dass man sich doch registrieren soll für ein Online-Event. Und dann kam der Hashtag ArsenicLife wieder auf, dass einige sagten, ja bitte nicht schon wieder irgendwas mit Arsen. Also das sind sitzt einigen Leuten doch noch in den Knochen, ist ein bisschen zum Running Gag geworden oder auch zum Synonym eben für so dieses typische ja, Hype-Modell auch, ne, was Friederike eben auch sagte. Also man sieht an diesem Fall von Hashtag ArsenicLife eben eine ganze Menge, die da Menge von Faktoren, die zusammenkommen, wo man auch gemerkt hat, na, das ist nicht nur ein Faktor, der zu Problemen geführt hat, sondern das ist so ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, innerwissenschaftlich, aber auch im Prozess der Wissenschaftskommunikation unter Beteiligung der institutionellen PR, unter Beteiligung von Social Media, unter Beteiligung von Medienakteuren, die dazu geführt haben, dass diese Debatte so groß geworden ist und so kompliziert auch und teilweise tatsächlich auch mit sehr harten Mandaten geführt worden ist. Also heute kann man sagen, dass die Autorin dieser Studie praktisch aus der Wissenschaft rausgefallen ist oder so. Es ist jetzt nicht so ganz klar ersichtlich, wo sie jetzt gerade noch so arbeitet, aber de facto hat sie seit Jahren nichts mehr publiziert und sie scheint darüber auch sehr verbittert zu sein. Also man sieht auch, wie persönlich das Ganze geworden ist. Das ist sicherlich auch ein Nebeneffekt dieser ganzen Geschichte, den man nicht außer Acht lassen sollte. Das Knirschen zwischen den Systemen wirkt sich hier auch aus auf persönliche Karriereverläufe. Und im Fall von Felisa Wolff-Simon kann man das so sagen, dass sie einfach sehr, sehr hoch gekommen ist mit ihrer Studie und mit ihren Forschungsergebnissen, aber umso tiefer dann auch gefallen ist. Was das Wissenschaftssystem insgesamt daraus gelernt hat, das steht auf einem anderen Blatt. Und ich denke, deswegen ist der Fall auch interessant, dass man, weil das ist ja wie immer so bei den Medienskandalen, wie auch bei Wissenschaftlerskandalen, es passiert immer schnell, dass das dann so auf das Versagen einzelner Personen runtergebrochen wird und dabei dann auch verbleibt. Und ich glaube aber, dass auch in diesem Fall noch etwas zu holen ist, auch 10 Jahre danach eben auch, weil es hier und da immer noch mal auftaucht, so sei es als Negativbeispiel, vielleicht für einen Fall, wie es nicht laufen sollte. Aber ich denke, so ein Einzelfall ist das gar nicht, ne? Also ich denke, das ist auch heute noch möglich und passiert sicherlich auch hier und da auch immer mal wieder, dass eine wissenschaftliche Publikation so einen Verlauf nimmt in der öffentlichen Kommunikation.
Aber eigentlich müsste das ja fürs Wissenschaftssystem sprechen, dass solche Fälle aufgeklärt werden. Und da sind wir, glaube ich, auch schon gleich beim nächsten, sozusagen bei der nächsten Studie, beim nächsten Thema. Transparenz, Open Science, also die Möglichkeit, tatsächlich online, fast in Echtzeit, Dinge kommentiert zu sehen auch, überhaupt zu veröffentlichen, transparent zu machen, für jeder Mann und jede Frau zugänglich. Und das müsste doch eigentlich das Vertrauen in die Wissenschaft stärken, wenn man mal da hinter die Kulissen schaut. Ist das auch wirklich so, Friederike?
Ja, es ist eine ziemlich komplizierte Frage, ob das das Vertrauen in Wissenschaft stärkt. Wir können ja auch gleich nochmal zu einer anderen großen benannten Krise kommen, nämlich der Replikationskrise in der Psychologie, wo es zumindest schon erste Untersuchungen gibt in verschiedenen Kontexten, wie die Kommunikation dieser Replikationskrise sich auf das Vertrauen von Rezipientinnen auswirkt. Ich glaube aber ganz generell ist es, also sozusagen, wenn man so nochmal so den Blick erstmal auf die Meta, auf der Metaebene, auf diesen Fall wirft, dann ist es die Frage, inwiefern Leute, und das wäre ein Fall, wo das vielleicht sogar passiert ist, diese Selbstkorrektur in der Wissenschaft mitbekommen. Also das ist dann eben nicht ein Wissenschaftler oder eine Studie, wo es einen ganz großen Fehlschlag gibt, sondern gleichzeitig sieht man ja jetzt hier auch an diesem Fall, dass ja, Wissenschaft ein System ist, das von den vielen lebt, den vielen Perspektiven, den vielen Leuten, die auch drauf gucken. Und das müsste ja das Vertrauen zumindest in das System Wissenschaft tatsächlich bestärken. Genau, es gibt so ein bisschen diesen Anklang auch im Wissenschaftsbarometer. Da hat ja Nils Mehde und Kollegen kürzlich auch nochmal eine Reanalyse der Daten zu den Replikationsfragen, ich glaube im Wissenschaftsbarometer 2019 aufgeworfen. Und da sieht man eigentlich, dass nur 25% der Leuten die Replikationskrise in verschiedenen Fächern bekannt ist, aber die meisten eigentlich zustimmen, dass sie dieses Problem sozusagen vor allem vor dem Schirm, in der Brille wahrnehmen, dass Wissenschaft ein selbstkorrigierendes System ist. Und das ist ja eigentlich irgendwie ein ganz ermutigendes Ergebnis.
Das würde ja aber auch bedeuten, dass es sozusagen nur dann gut ist, wenn die Leute eben auch mitbekommen, dass da noch ein Prozess hintersteht, ne? Und ich glaube, das finde ich so für die kommunikatorische Sicht den ganz entscheidenden Knackpunkt dieses. Weil wenn sie es nicht mitbekommen, dann steht es halt einfach da. Und dann ist die Sensation passiert und dann kriegt man vielleicht noch mit, dass es vielleicht doch nicht stimmte. Aber so richtig, dass das jetzt dann Wissenschaftlerinnen widerlegt haben, ich glaube, den Schritt dann auch noch mitzukriegen, ist dann wahrscheinlich schwierig. Also es sei denn, man folgt dann jetzt dem Journalisten selbst, der dann sich dafür entschuldigt. Aber ich glaube, dass das vielleicht auch schon so ein bisschen, ja, die Leute in der wissenschaftlichen Bubble folgen dem Journalisten dann. Aber wenn eben nicht auf der gleichen Schlagzeilengröße das Gegenteil dann auch steht und sagt, wissenschaftliche Studien haben gezeigt, das ist eigentlich gar nicht richtig, was wir hier vor einer Woche als den großen Hype angekündigt werden, dann frage ich mich halt, ob das, ja, das spreche ja so ein bisschen in diese Wissenschaftsbarometerdaten auch rein, ne? So dieses, wenn so wenig Leute überhaupt mitgekriegt haben, was die Replikationskrise überhaupt ist, dann ist ja schön und gut, dass sie die okay finden und dass sie das einordnen können, aber wenn sie es gar nicht also wenn es gar nicht präsent ist im Kopf von den Leuten, dann hilft es ja bei der Bewertung nicht. Das finde ich ganz spannend.
Ich würde sagen, bei beiden Sachen, die wir bisher besprochen haben, sowohl bei diesem Fall von Arsenic Life als auch bei dieser Studie jetzt auch zur Replikation, sind das ja im Grunde genommen erst einmal zwei Problemfelder. Das eine ist die Methode, auf die man sich als Wissenschaftler beruft, das methodische Vorgehen. Das ist ja das, worüber man auch Wissenschaft auch zum großen Teil definiert. Ne? Also das Wissen, was wissenschaftlich erarbeitet worden ist, ist eben methodisch gesichertes Wissen. Das Wissen, was man nicht zufällig, vielleicht macht man manchmal zufällig Entdeckungen, aber es ist doch etwas, was einen bestimmten methodischen Zugriff auch voraussetzt. Und diese Methode ist vereinbar, die ist nachvollziehbar, die ist transparent und die wird gelehrt, ne, im Rahmen vom Studium und Fortbildungen. Und darum wird auch viel gerungen, ja. Und ich denke, in jeder Disziplin gibt es dann auch Fachleute, die sich nur um die Methoden kümmern, ja, und um die Anwendung dieser Methoden. Und das andere ist der Peer-Review-Prozess. Ja, wo ich das dann offenlege und wo dann eben Fachleute aus meinem Bereich, die ein ähnliches Vorwissen haben oder bestenfalls sogar noch mehr Vorwissen als ich, darauf schauen und zum großen Teil auch sich darauf konzentrieren, ist die Methode richtig angewandt worden. Und das sind ja erstmal Dinge, die mit Open Access jetzt nicht so viel zu tun haben. Und die Frage, mindestens die sich für mich an der Stelle stellt, ist Open Access sozusagen die Antwort auf Probleme, die in diesen Bereichen stattfinden? Weil diese Probleme tauchen auf und tauchen auch schon vor Open Access auf. Und jetzt ist die Frage, können wir mit Open Access Dinge kompensieren, verhindern, verbessern, die irgendwie im Bereich der Anwendung von Methoden und im Peer Review auftauchen?
Hast du eine Antwort, Friederike?
Also vielleicht muss man sich das wirklich nochmal sozusagen, bevor man sich die Kommunikationsseite anguckt, dass man sich einmal nochmal den Verlauf anguckt, die Replikationskrise genommen hat in der Psychologie, weil die Open Science Bewegung in der Psychologie, und das ist eben, die gibt es auch in anderen Disziplinen, aber in der Psychologie hat sie halt einen sehr interessanten Verlauf genommen, weil sie sich eben gebildet hat als Antwort auf wissenschaftliche Probleme.
Vielleicht erklärst du nochmal einmal, was hinter diesem Problem steckt, vielleicht für diejenigen, die noch nicht so drin sind in dem Thema.
Genau. Letztendlich ist es ja schon länger ein Thema und also sozusagen ein ganz grundständiges wissenschaftliches Thema, auch wie verlässlich unsere Methoden sind, also wie wahr unsere Claims sind, unsere Gültigkeitsbehauptung. Und sozusagen ein wirklich bahnbrechendes Ergebnis oder eine bahnbrechende Studie, die unglaublich viel innerwissenschaftliche Diskussionen ausgelöst hat, ist die 2015 erschienene ManyLabs Studie 1, ein groß angelegter Replikationsversuch in der Psychologie, wo aus der Sozialpsychologie und aus der kognitiven Psychologie sehr bekannte zum Teil Studien nochmal angeschaut wurden und von insgesamt 270 Autoren weltweit repliziert wurden. Das sind 100 Studien, die allesamt einer direkten Replikation, also einer genauen, exakten, also wie weit wie das möglich ist, Wiederholung unterzogen wurden. Und letztendlich zeigt diese Studie, dass von diesen 100 Studien sich 36 replizieren ließen, also eine Effektstärke aufzeigten, von der man ausgehen kann, dass sie sozusagen der originalen Studie sozusagen in derselben Richtung weist, so in dieselbe Richtung weist. Das heißt, dass man insgesamt ja sehen kann, jetzt von relativ bekannten Studien in der Psychologie lässt sich weniger als die Hälfte so wiederholen, dass sich dieselben Ergebnisse zeigen. Und das hat natürlich eine große Diskussion ausgelöst, woher kommt das eigentlich? Und da spielen natürlich statistische Gründe eine Rolle. Also ne, ein statistischer Test ist keine Frage der Wahrheit. Es gibt immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man die Nullhypothese, wir haben hier keine Unterschiede, ablehnt. Und das multipliziert sich dann damit, wie gut man die Studie gemacht hat, zum Beispiel wie groß das Sample ist, das man erhoben hat. Das heißt, es gibt eben eine immer größer werdende Wahrscheinlichkeit, je mehr positive Ergebnisse man hat, dass die Ergebnisse, die man findet, falsch sind. Und das ist einfach ein grundständiges Problem. Und jetzt ist die Frage, gibt es noch andere Probleme? Und das, was dann eben auch benannt wird, sind questionable research practices. Also, dass Leute eben so ihre Ergebnisse prüfen, dass möglichst publizierbare Ergebnisse, also sozusagen Positiveffekte rauskommen. Und die werden auch in Journals, Publication Bias ist uns auch bekannt, ja öfter angenommen und publiziert. Und dieses grundständige systemische Problem, das ist was, was die Open Science Bewegung in der Psychologie tatsächlich versucht anzugehen. Mit den Bausteinen eben, dass es eine Präregistrierung gibt, dass man nicht einfach eine Studie macht, kein Zufallsbefund sozusagen hat, sondern wirklich Theorie geleitet, Hypothesen aufstellt und die prüft und das so offenlegt, dass man nachher nicht sagen kann, ach, dann mache ich eine andere Analyse, eine Reanalyse, irgendwas Exploratives und dann finde ich ja doch, was ich will, sondern dass es vorher festgelegt ist, was ich mache, wie ich es mache, eben indem dann aber auch Sachen offengelegt werden, wie die Daten, die Materialien, die Skripte, die man zur Analyse benutzt hat, die eben diesen questionable research practices vorbeugen sollen und gleichzeitig aber auch dazu führen sollen, dass Ergebnisse reproduzierbar sind, also dass andere Forscher sich das nochmal angucken können und gerade auch im Peer-Review-Prozess sich angucken können, kommt dann da dasselbe raus, wenn ich das Skript mal durchlaufen lasse. Und genau, letztendlich heißt es also eine innerwissenschaftliche Bewegung, die ja dazu da ist, Vertrauen herzustellen. Das ist ja irgendwie die Idee, dass unsere Wissenschaft, unsere Disziplin verlässlicher wird dadurch, dass wir bestimmte ja, Qualitätsstandards an uns selbst anlegen. Und die Studie, die ich zur Diskussion vorgeschlagen habe, die beschäftigt sich dann damit, ob denn die Kommunikation dieses Falles, also dieses ja sehr groß angelegten, dieser wissenschaftlichen Krise, sind unsere Ergebnisse replizierbar, aber auch der Mechanismen, die vielleicht dazu geführt haben, der questionable research practices, ob diese Kommunikation dieser ja, Probleme dazu führt, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit verloren geht. Und interessant ist dabei eben, dass sich zwar zeigt, dass wenn man eine Information bekommt in der Psychologie, gibt es eine Replikationskrise und vielleicht sind sogar questionable research practices daran schuld, dass das dazu führt, dass die Leute die vergangene Forschung kritischer einschätzen und sagen, der vertraue ich nicht so stark, aber irgendwie noch Zuversicht in die zukünftige Forschung haben. Und dann gibt es noch einen weiteren Befund, der Sie haben in einer weiteren experimentellen Manipulation hinzugefügt, dass es in der Psychologie so eine Bewegung gibt, die versucht, mit eben ja, Transparenzmechanismen diesen questionable research practices zuvorzukommen. Die hat eher dazu geführt, dass Personen nicht so sehr in die positive Zukunft sozusagen des Faches glaubten. Das kann man verschieden diskutieren, das diskutieren die Autoren auch verschiedenhaft, vor allem damit, dass eben sie eine Version den Leuten zu lesen gegeben haben, die sehr viel negativer bereits anfängt, also nicht mit einer Beschreibung des Fachs, sondern mit einer Beschreibung des Problems. Was sich aber in allen experimentellen Bedingungen zeigt, also egal, ob ich Replikationskrise, questionable research practices oder die Transparenzbewegung kommuniziere, dass das Funding, das in die Psychologie investiert werden soll in Zukunft, bei allen Menschen positiv bewertet wird zukünftig weiterhin. Also dass man nicht sagt, naja, dann entziehen wir der Psychologie jetzt die Gelder, die sind ja eh nicht verlässlich. Und genau, entsprechend ist eben die Frage, kann man da so grundständig was zerstören mit der Kommunikation dieser Fälle? Oder geht es nicht vielleicht eher darum, ja, Fragestellungen vielleicht auch größer einzubetten in ja, die wissenschaftlichen Qualitätsprozesse, die Methoden, wie Julia gerade gesagt hat, aber auch die systemischen Prozesse, die wissenschaftliches Wissen sichern sollen? Ob das nicht vielleicht, auch wenn es vielleicht für den ersten Moment verunsichern mag, doch vielleicht eine Möglichkeit ist, die Kommunikation von Wissenschaft eher positiv zu gestalten, sodass das Vertrauen langfristig erhalten bleibt.
Jetzt frage ich nochmal die Praktikerin. Wir sagen ja immer, wir sollen also mehr Methodenwissen mitkommunizieren und mehr sozusagen hinter die Kulissen in die Labs reinschauen, den Blick auf die Entstehungsbedingungen von wissenschaftlichen Ergebnissen auch richten. Ich glaube, wir haben das hier schon mal diskutiert. Ich frage es aber trotzdem noch mal, passiert es eigentlich häufig und bringt es wirklich was? Ist das, wissen wir was, wie das ankommt? Oder ist es nicht doch so, dass die meisten Menschen eigentlich catchy Ergebnisse einfach haben wollen und gar nicht so sich mit Wissenschaft selber befassen, weil ich befasse mich ja jetzt auch nicht so damit, wie mein Wasserwerk funktioniert oder wie eine Batterie jetzt irgendwie genau aufgebaut ist. Rebecca, wie ist das bei euch, bei Wissenschaft im Dialog oder auch in deiner, dem, was du weißt von allen anderen?
Genau, also in meiner Wahrnehmung ist es so, dass es natürlich noch zu wenig gemacht wird, glaube ich. Ich glaube aber auch, dass das Entscheidende bei diesem ganzen prozessorientierten Kommunizieren ist, wofür ich natürlich eindeutig bin, das ist ja irgendwie, steht ja außer Frage in dem Fall, finde ich, das Entscheidende ist, dass das eben nicht erst in der Krise passieren kann. Also die Leute müssen ja davor in der Lage sein, eben aufgrund der Kommunikation vorher und dem Lernen für dieses Verständnis von Wissenschaft in wissenschaftlichen Prozessen, Methoden und meinetwegen auch noch Werte da reinzunehmen. Das muss halt so früh geschehen, dass sie dann in Krisen in der Lage sind, dieses diese erworbene Fähigkeit sozusagen abzurufen. Also in der unmittelbaren Krisensituation jetzt dann damit anzufangen, ihnen aber erstmal die Prozesse zu erklären, ist vielleicht dann ein bisschen zu spät. Aber ich glaube, wenn man damit frühzeitig beginnt und das konsequent tut, indem wie man Wissenschaft kommuniziert, dann ist das zumindest nach meinem Status aller Erkenntnisse im Moment das, was sozusagen als gute Wissenschaftskommunikation auch beschrieben wird. Das heißt ja nicht immer, also dieses Entweder-Oder ist bei mir dann immer so ein bisschen, natürlich kann man auch noch die schönsten Highlights aus der Wissenschaft zeigen, warum nicht? Also kann die Leute ja auch ein bisschen anteasern, das ist, dagegen habe ich gar nichts, aber das andere muss eben auch geschehen und ich glaube, dabei ist sehr wichtig, dass das halt frühzeitig den Leuten begegnet. Und das ist, glaube ich, was, wo wir schon auch versuchen anzusetzen, immer wieder bei WED, ohne jetzt zu sagen, dass uns das schon perfekt gelingt.
Friederike, nochmal, wie ist die Studie, also jetzt mal ein Beispiel, ne? Also die Studie, die du eben zitiert hast von Anvari und Lakens zur Replikationskrise. Da passiert doch, wenn ich das richtig sehe, Folgendes, dass Leute auch wieder unter Laborbedingungen, damit es auch sauber ist, methodisch, einen relativ kurzen Text aus 3 Absätzen vorgelegt bekommen und den bewerten und dann sozusagen in insgesamt 4 Varianten mit einer Kontrollgruppe. So, ist das nicht, welche Aussagen kann man eigentlich aus solchen Laborstudien ziehen? Das ist jetzt eine fiese Frage, aber ich frage mich das oft, weil wir natürlich auch häufig solche entsprechenden Ergebnisse zum Kommunizieren bekommen in meiner Praxis. Bei uns gibt es ja auch eine Psychologie oder auch Soziologie und dann denkt man, okay, jetzt hat man da die Leute isoliert und mit einem kleinen Text konfrontiert und dann wissen sie, sie werden jetzt zu diesem Text befragt und müssen Kreuzchen vielleicht machen. Wie aussagekräftig ist das und warum macht ihr das genau so?
Ja, das ist wirklich eine fiese Frage als Psychologin, die vor allem so arbeitet. Natürlich ist es so, dass man ja eben relativ kurze Texte hat, die stark standardisiert sind, wo dann nachher über eine Standardisierung, die vielleicht, ne, erst einen gewissen methodischen Grund, zum Beispiel um die Länge des Textes zu begrenzen, dann eine leichte Änderung hat, dann sozusagen beschränkt die wieder die Erklärung oder Erkenntnisse ein, die man aus der Studie gewinnen kann. Also natürlich wäre es total schön, wenn man zu einer gewissen Situation, einer Krise oder sowas andere Möglichkeiten hätten, das Experience Sampling oder der Tagebuchstudie, wo man viel längerfristiger der Vertrauensentwicklung von Personen folgen könnte, um jetzt wirklich einzuschätzen, wie sich so eine krisenhafte Situation, wenn die dann mitbekommen wird, sich auf das Vertrauen längerfristig auswirkt. Ich glaube aber schon, dass man mit diesen Studien so diese erste Reaktion gut fassen kann. Also meistens ist es ja doch so, ich stolper in der Zeitung bei meiner Morgenlektüre am Sonntag über irgendeinen Artikel und denkt dann, uff, da ist ja in der Psychologie jetzt einiges los, da weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Und sozusagen diese erste Reaktion kann so eine erste Einschätzung, wie wichtig ist sozusagen so eine Erkenntnis oder ein Fallbericht über eine Replikationskrise oder so ein Fall von überdimensioniertem Hype, wie wir vorher besprochen haben. Also wie wirkt sich der jetzt sozusagen unmittelbar aus? Ich glaube, das kann man dann schon ganz gut ablesen und vor allem eben auch und das ist ja immer die Frage, die dann sozusagen darauf folgt, auf diese Studien, wie wirkt sich das auf das Vertrauen aus? Was wissen die Leute einerseits und wie wirkt sich das auf die Bewertung aus? Also zum Beispiel, ich habe gemeinsam mit Rainer Bromme und Dorothee Kienhus vor einiger Zeit eine Studie gemacht, wo es auch um die Replikationskrise ging, wo wir uns eher gefragt haben, was verstehen Leute eigentlich über Replikation? Sowas kann man ja auch daraus ablesen, wie sie dann eben solche Fälle viele bewerten, die in kurzen Texten kommen. Und das Dritte, was man natürlich lernen kann, ist sozusagen so eine sehr strategische Idee davon, wie dann auch Reparaturmechanismen funktionieren können. Also wenn ich dann als vielleicht Pressestelle einen kurzen Text nachschalte, so und so arbeiten wir aber in der Psychologie, so und so sichert sich aber die Psychologie, dass solche Fälle nicht nochmal vorkommen, hat das dann auch überhaupt eine Wirkung? Und das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage, ob so Reparaturstrategien auch funktionieren. Und da ist eben das schwierige Problem, dass wir uns ja immer fragen müssen, kann ich überhaupt selber kommunizieren, dass ich vertrauenswürdig bin? Oder muss ich nicht eher eigentlich beweisen, dass ich es bin?
Ja, Hans-Peter Peters würde, glaube ich, sagen, nein, man kann sich nicht selber glaubhaft loben. Einer meiner, Bibelsätze, finde ich super wichtig. Aber ich finde, dass die Diskussion hier sehr, sehr viel mit unserer Praxis tatsächlich auch zu tun hat. Also die Frage ist auch immer, wie selbstkritisch kann ich eigentlich daran gehen? Wie viel muss ich auch zum Beispiel relativieren? Also wir als Kommunikatoren sind ja eigentlich sehr berühmt dafür, dass wir dann nochmal zuspitzen, nochmal den Spin reingeben, ein bisschen anschärfen, ne? Das Ganze nochmal ein bisschen einfacher machen, so dass es dann eher womöglich tatsächlich in Richtung Wir sind die Größten geht. Ne? Rebecca schüttelt natürlich jetzt vehement den Kopf, weil das ja gar nicht so ist. Aber man könnte ja, ich sag mal, wenn es funktioniert, genau diesen Weg gehen. Ne? Wenn es funktioniert und man hat keine Skrupel, da könnte man ja sagen, naja, so. Ne? Und dann kriege ich es aber tatsächlich, Stichwort NASA und Ascenic Life, vielleicht dann doch ein bisschen um die Ohren gehauen nachher, ne? Wenn es dann tatsächlich, wenn die Wissenschaft schief geht, und das kann sie ja immer mal wieder, trotz aller Qualitätssicherungsmaßnahmen. Aber der Appell, wenn ich das richtig verstehe, ist ja dann doch mehr relativieren, auch hinter die Kulissen gucken, mehr Methoden ein bisschen mitgeben, damit wir nachher informierte Bürgerinnen und Bürger haben, die gegebenenfalls bei ganz groben, weiß ich nicht, zum Beispiel Statistikverstößen auch selber sehen. Moment, das N, hier sind 83 Personen befragt worden. Das scheint ja doch vielleicht ein bisschen wenig in einer Studie, die uns mal anging, die, mit der wir assoziiert wurden, war das so. Und da ging es darum, ob Bärte Menschen klüger und sexier aussehen lassen oder nicht. Das war natürlich eine Studie, und da sind wir auch beim Thema Kommunikationsfolgenabschätzung. Das ist so ein Thema, da weiß man, das fliegt. Also egal, was ich da an Statistiken dahinter stelle, die Medien, also bestimmte Medien, werden dieses Thema aufgreifen. Da können ich auch zwei Leute befragen und behaupten, ich komme von der TU Braunschweig und das wäre jetzt so. Das wird, weil das so skurril ist und weil das so viele Menschen betrifft, wird das dann wieder aufgegriffen. Genauso wie natürlich außerirdisches Leben. Da kann man sich, man braucht keine Expertin zu sein, um zu wissen, dass das wird groß. Ja. Was macht man dann damit? Und das heute vielleicht auch in dem, unter dem Druck, unter dem WissenschaftlerInnen ja heute stehen. Das weiß ich nicht, vor 10 Jahren war es ja offensichtlich schon so. Julia, du hattest es angedeutet, dass es ganz viel auch mit persönlicher Betroffenheit, mit eigener Karriereplanung dann natürlich auch zu tun hat. Wissenschaft steht unter Druck. Wir stehen im Wettbewerb. Alle WissenschaftlerInnen einzeln stehen unter Druck, müssen sich beweisen. Und was passiert dann sozusagen vor dem Hintergrund dieser Dynamik in der Wissenschaft?
Für mich ist das gerade vor allen Dingen eine Frage nach der Selbststeuerung der Wissenschaft unter den gegenwärtigen Bedingungen und die Frage, inwiefern hilft öffentliche Kommunikation dabei, die Probleme der Selbststeuerung von Wissenschaft zu lösen und inwiefern verschärft sie diese Probleme vielleicht auch beziehungsweise schafft neue Probleme. Und das sind so ein bisschen die Fragen, die ich mir gerade so stelle im Hinblick auf diese beiden Themen. Denn ich meine, diese Studie, die Friederike dargestellt hat, wo dann mal so im großen Stil verschiedene Studien in der Psychologie, aber auch nicht nur in der Psychologie, sondern auch in anderen Fächern, in Ökonomie und anderen Fächern mal auf den Prüfstand gestellt worden sind und wo es dann auch zu diesen erschreckenden Ergebnissen gekommen ist, dass bis zu 80-90% sich irgendwie nicht replizieren ließen oder so. Das ist natürlich erschreckend, aber gleichwohl finde ich, es ist einerseits sehr lohnenswert, dass man das mal so sieht. Auf der anderen Seite Es ist ja, verzerrt es auch ein bisschen die Wahrnehmung, weil das ja, gut, einmal ging es um Cancer Research, auch um Krebsforschung, aber auch das ist ja ein weites Feld so. Und jeder Forscher bewegt sich ja nochmal auch in sehr eigenen, Bereichen, in sehr speziellen Forschungsfeldern. Und ich weiß nicht, ob man daraus jetzt den Rückschluss ziehen sollte, dass auch in meinem speziellen Forschungsfeld, ich sag mal, auch mehr als die Hälfte der Forschung irgendwie nicht replizierbar ist oder so. Da mag es sicherlich auch nochmal Unterschiede geben. Generell ist ja die Frage, wie kann ich als Wissenschaftlerin mein Forschungsfeld überhaupt beobachten? Und da merkt man vielleicht auch, dass erstmal eine gewisse Verunsicherung ausgelöst worden ist, allein durch diese Studie dann auch, dass man gemerkt hat, ja, es ist schwierig, das zu überblicken und tatsächlich gibt es wenig Anreize dafür, gerade für junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, so Replikationsstudien zu machen. Deswegen war das ja auch notwendig, dass das mal im großen Stil gemacht wird, weil eigentlich jeder und jede unter dem Druck steht, mal was Neues zu machen und was Originelles und was noch niemand gemacht hat. Und man bekommt in der Regel eigentlich wenig Lorbeeren dafür, dass man irgendwie eine Studie wiederholt, die irgendwie jemand anders gemacht hat. Also da reden wir über Anreizsysteme in der Wissenschaft. Und die, die das eigentlich machen könnten, die Professorinnen und Professoren, die haben da auch wenig Motivation, dabei könnten die das eigentlich machen. Interessant, in dem Fall von Arsenic Live, die Frau Rosfield, die wir auch erwähnt hatten, hatte eigentlich auch keinen Bock, das zu wiederholen. Die war einfach skeptisch und hat sich das angeguckt, dachte, da stimmt doch irgendwas nicht. Und hat dann aber auch nur, weil der öffentliche Druck nach wie vor so groß war und sie immer wieder gefragt worden ist, dann hat sie sich das mal genauer angeschaut und hat geschrieben, na, jetzt mache ich es mal doch, weil es nicht so aufwendig ist. Ja, das setzt aber auch voraus, dass jemand irgendwie auf einer Position ist, wo er sich das auch leisten kann, also wo er auch finanziell finanziert ist, um solche Forschung zu machen und wo er eben nicht um sein tägliches Brot dann erstmal kämpfen muss oder Anträge schreiben muss, um sich irgendwie neue Forschungsprojekte ranzuziehen. Wenn ich immer Drittmittelforschung beantragen muss, um überhaupt irgendwie davon leben zu können, dann habe ich wirklich keine Zeit dazu, auch noch andere Studien zu replizieren. Das muss man auch mal ganz klar so sagen, ja. Und das ist natürlich etwas, womit gerade vielleicht junge Nachwuchswissenschaftlerinnen und so nicht so viel zu tun haben und erstmal so denken, dass alles das, was publiziert ist, irgendwie gut ist. Und dem ist nicht so. Und deswegen möchte ich nochmal auf diese Sache zurückkommen. Also es geht ja hier vor allen Dingen auch um die Qualität des Peer Review, was irgendwie dadurch auch ein bisschen in Frage gezogen wird und um die Methodenkompetenz von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die dann vielleicht nicht so gut ist, ob das jetzt mit Absicht geschieht oder nicht. Ja, das ist nochmal eine andere Frage, ob da absichtlich geschummelt wird oder ob viele Wissenschaftlerinnen auch einfach nicht kompetent genug sind im Umgang mit ihren Methoden. Also ich fand es jetzt auch ganz interessant, auch in einer Studie, die wir hier angeführt haben von Yi und den anderen, wo es um Arsenic Live ging. In der Studie selber wird ja nicht nur erzählt, was bei Arsenic Live passiert ist, sondern die haben ja selber auch eine Studie durchgeführt. Und zwar wollten sie den Skeptizismus messen in den Twitter-Reaktionen und in dem Blogpost, glaube ich, auch auf diese Studie und haben dazu eine Sentiment-Analyse durchgeführt. Das ist super fancy, aber ich bin da immer skeptisch, wenn ich das höre, ja, weil das ist tatsächlich irgendwie, ja, also das muss man sehr genau beobachten, was da passiert in dem Feld, ja. Und
Was
tatsächlich,
ist das, das Sentimentanalyse?
ja, das ist eine automatisierte Textanalyse. Der Reiz besteht darin, dass man eine Inhaltsanalyse machen kann, eben nicht, wie das jetzt sonst so ist, mit 180 Einheiten vielleicht oder so, ja, sondern dass ich einen Algorithmus trainiere und der zieht sich dann gleich 20.000, 30.000, 40.000 Texte ein. Das kann ich auf alles Mögliche schmeißen, ob das Pressemitteilungen sind oder Twitter-Postings oder so. Und die Idee ist eben, Menschen haben diesen Algorithmus trainiert, haben der Software gesagt, was oben und was unten ist, was rot ist und was grün ist, sozusagen in diesem Falle, was Skepsis ist und was nicht Skepsis ist, und dann macht die Maschine das. Und dann ist das natürlich toll, weil ich habe dann 35.000 Twitter-Postings analysiert und de facto ist es dann aber nicht so einfach, ne? Also, und das ist da, also je komplexer die Forschungsfragen werden, desto weniger verlässlich sind die Forschungsergebnisse auch. Aber das ist dann eben auch etwas, wo es dann nur noch ganz wenige Leute gibt, die sich damit wirklich auskennen, die wirklich nachvollziehen können, was in diesen Papers steht. Und das war etwas, was ich glaube, ein Problem, was in allen Disziplinen auf die eine oder andere Art und Weise heute auch passiert, ja, dass es richtig schwierig ist, die Experten zu finden, die in der Lage sind, dieses konkrete Paper zu beurteilen, ja, thematisch und methodisch. Und das dann, und das passiert selbst bei Science. Das war ein Vorwurf, der auch in diesem Fallbeispiel von Arsenic Live aufgebracht worden ist, dass das irgendwie, dass da offenbar auch nicht die richtigen Leute an dem Peer Review beteiligt waren. Und in dem Moment ist es natürlich toll, wenn ich eine öffentliche Debatte darüber habe, wo dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Experten sich zu Wort melden können, vielleicht auch aus angrenzenden Disziplinen, die dann sagen, also das, da ist, kommt mir irgendwas komisch vor, ja, das kann eigentlich nicht sein oder ist das bedacht worden, und dann Zweifel äußern können und darüber dann auch einen gewissen Druck aufbauen können. Also ich denke, diese öffentliche, transparente Kommunikation über Forschung ist erstmal eine Hilfe für die Wissenschaft. Es geht, also wir reden hier noch gar nicht so sehr über Wissenschaftskommunikation in dem Sinne, dass das jetzt Public Understanding of Science ist und die Wissenschaft wird daran beteiligt. So wird das ja auch verkauft. Ich sehe das eigentlich mehr als einen Mechanismus, der die Selbststeuerung der Wissenschaft abstützt. Und das geschieht oft aus der Not heraus, weil offenbar unsere etablierten Systeme nicht mehr ausreichen. Vielleicht kann ich vorgreifen auf die nächste Publikation, die wir gleich noch besprechen wollen, wo es um Preprints in der Covid-19-Pandemie geht. In diesem Text, ich habe das jetzt nicht nachgeprüft, da gibt es vielleicht unterschiedliche Angaben zu, aber da ist die Rede von 5 Millionen Artikeln, die jedes Jahr veröffentlicht werden. Vielleicht sind es auch 10 oder was, keine Ahnung. Wir reden über Millionen von Forschungsartikeln, Studien, die jedes Jahr publiziert werden. Und das ist ein ernsthaftes Problem für das Wissenschaftssystem, zumal ja immer mehr Themen auch interdisziplinär bearbeitet werden müssen. Mit dieser Menge an Output angemessen umzugehen und dafür auch ein Peer Review zu, also man überlegt sich das ja, bei 5 Millionen Artikeln brauche ich also irgendwie 10 Millionen oder 15 Millionen Gutachten. Mhm. Ja, wer schreibt die denn?
Ja, wer hat die Zeit?
Und wer liest sich das alles durch? Ja, und das sind ja nur die publizierten Studien, das heißt, es werden ja wahrscheinlich 60, 70, 80 Millionen eingereicht oder weiß ich nicht, ja, oder vielleicht 200 Millionen oder wie, je nachdem. Ne?
Ja, aber heute,
bei manchen Journals.
Jetzt ist es einfacher. Also Covid-19 hat es nochmal, sagen wir, zumindest beschleunigt. Ich stelle das auf den Preprint-Server hoch und lasse dann die sozusagen die Beurteilung dann öffentlich passieren. So. Und was ist dadurch jetzt anders, besser, wie beeinflusst das die Wissenschaft selber, natürlich, klar, und die Wissenschaftskommunikation? Du hattest ja gerade gesagt, dass es eh schon schwierig ist, bei so komplexen Studien Experten zu finden, Expertinnen, die beurteilen können, überhaupt eine Peer Review abgeben können. Das so, ne? Wie mag es dann erstmal den Laien gehen? Und ist dann nicht auch die Gefahr bei Preprint oder überhaupt bei allen möglichen Studien, dass sich Laien Dinge rauspicken, die ihnen in die sozusagen einfach passen? Also wir hatten eben über Skeptizismus gesprochen, Flat Earther zum Beispiel, oder eben Menschen mit, die also zum Beispiel jetzt mal ganz harmlos an Außerirdische glauben, die könnten ja sagen, ne, ist doch bewiesen, dass das gibt jetzt. Das ist wissenschaftlich publiziert.
Da bin ich jetzt mal optimistisch, dass das so viele Laien gar nicht mitbekommen. Also, aber dafür ist diese Studie, diese Analyse zu den Preprints in Covid-19 auch ganz interessant, weil sie nämlich vergleicht, ne? Wie ist das Geschehen passiert zu Covid-19-Forschung und wie verhalten sich dort die Ereignisse im Verhältnis zu Non-Covid-19-Research-Artikeln. Also sie haben das versucht zu unterscheiden. Was ist da passiert auf den Preprint-Servern und wie verhält sich, also wie sind dann diese Preprints später veröffentlicht worden und wie ist dann auch die Reaktion in den Social Media darauf gewesen? Und das, was man daraus mitnehmen kann, ich meine, da sind eine Fülle von Grafiken und ich glaube, es lohnt sich da mal ein bisschen durchzuklicken, dass es eben Open Access, also kann man einfach so angucken. Und ich denke, man muss gar nicht so groß jetzt im Detail vielleicht alles nachlesen, aber ich glaube, die ein oder andere Grafik spricht schon so ein bisschen für sich. Was man sehen kann, das liegt auch, glaube ich, ein bisschen auf der Hand, dass es zu einer enormen Verschnellerung gekommen ist, also ein enormer Zeitdruck. Und da ist jetzt die Frage, klar, der ist natürlich politisch, gesellschaftlich induziert aufgrund dieser Pandemielage, dass man schon merkt, schon im Januar 2020 explodieren die Zahlen zu Forschungsergebnissen. Die Autoren haben das mal nachgezählt, was da so insgesamt publiziert worden ist. Ich sagte ja eben, man geht von 5 Millionen Artikeln insgesamt aus, die so im wissenschaftlich publiziert werden. Und davon haben sie alleine bis Oktober 2020 125.000 Publikationen zu Covid-19 gezählt. Und von diesen 125.000 Publikationen, die richtig veröffentlicht worden sind in Studien, waren 30.000, also circa 25% als Preprint vorher veröffentlicht worden. Das ist schon erheblich. Andererseits muss man das eben auch nochmal einordnen. Das sind jetzt insgesamt nur 2,5% von allen Artikeln. Also es ist jetzt nicht so, als hätte die Wissenschaft nur noch Corona thematisiert oder so. Der Wissenschaftsbetrieb ist schon auch normal weitergelaufen. Aber man hat natürlich erlebt, dass es zu so einem Überschießen dann auch gekommen ist. Und tatsächlich gerade in der Anfangsphase, also im ersten Quartal von 2020 konnte man das auch sehr stark beobachten, dass die Preprints dann sehr schnell auch als reguläre Studie im richtigen Magazin dann veröffentlicht worden sind. Und das ist ja irgendwo auch Logo, gerade bei dem Thema Covid-19, weil es ja auch nicht so viel dazu gab. Ja, und dann ist natürlich auch jedes Editorial Board von der Fachzeitschrift happy, ja, wenn sie was haben. Dieser Effekt hat dann nachgelassen. Also immer weniger Preprints haben es dann auch geschafft, richtig im Journal veröffentlicht zu werden im Verlaufe des Jahres. Und das zeigt natürlich dann auch wieder, okay, also da greift dann auch der Mechanismus wieder, ja, vom ordentlichen Peer Review, weil dann gab es schon Experten, die sich das nochmal genauer angeschaut haben, ja. Was wir aber auch sehen in dieser Analyse ist, dass es einfach auch zu einer ganz starken Aufmerksamkeit von der Medienseite auch hergekommen ist. Und deswegen war gerade so ein bisschen, als du sagtest, die Laien, da stutze ich so ein bisschen. Kann man das so, also müsste man hier nicht nochmal unterscheiden zwischen Experten und Laien auf der anderen Seite, aber dazwischen gibt es dann so Halbexperten, Halblaien. Und ohne jetzt einigen zu nahe treten zu wollen, aber in diesem Feld bewegen sich eben auch viele Wissenschaftsjournalisten. Die werden in diesen Studien als Non-Expert aufgeführt. Da habe ich gedacht, oh, da werden sich wahrscheinlich manche vielleicht auf den Schlips getreten fühlen. Aber die Frage ist tatsächlich, ne, also welchen Status haben sie hier? Ne? Das sind sicherlich Leute mit einem enormen Vorwissen und die sich auch schon lange irgendwie vielleicht mit Pandemien oder so beschäftigt haben, aber sind einfach nicht auf einem Level mit Herrn Drosten und Co. Und das sind die sich dafür vor allen Dingen interessieren.
Friederike.
Genau, ich fand es nämlich, oder mich brennt es da total einzusteigen, weil ich da eine Sache total spannend fand in dieser Studie, die berichtet wurde, nämlich, dass zwei Arten von Artikeln ordentlich, gerade auf Social Media, ordentlich Hype bekommen sozusagen, oder weiß nicht, Hype ist vielleicht das falsche Wort, aber Aufmerksamkeit, nämlich die besonders einschlägig sind, also die uns dann sozusagen auch sozusagen wichtig wurden, dadurch, dass sie total grundlegend Mechanismen des Coronavirus aufgedeckt haben, die wir brauchten als sozusagen Weltgesellschaft in dem Moment und die natürlich sofort sozusagen durch die Decke gingen und viel Kommentare auch bekommen haben, auch Einordnung bekommen haben. Das ist was ich auch selber total geschätzt habe, ne? Die Journalisten, die du gerade als Halbexperten benannt hast, die auf Twitter ganz schnell eingeordnet haben, wie ist denn hier was zu verstehen, was heißt das überhaupt, aber auch wie wichtig ist dieser Artikel, wie bedeutsam oder eben auch nicht. Und ich meine, die zweite Sache, die da drin steckte, war, dass eben auch die besonders schlechten Artikel besonders viele Kommentare bekommen haben. Und ich glaube, das ist eben so eine ganz interessante, vielleicht auch neue Korrekturfunktion, könnte man es vielleicht nennen, wie wir sie jetzt auch im Kontext Arsenic Live gerade besprochen haben, dass eben so eine schnelle Kommentierung manchmal auch total hilfreich ist, sozusagen das, was wirklich überhaupt nicht gut funktioniert, was auch vielleicht Overstatements enthält oder sowas, relativ schnell vom Tisch zu packen, sodass man sich über das unterhalten kann, was dann wirklich sinnvoll ist. Und das ist, glaube ich, was ist total spannend, das zu beobachten. Wie finden wir, und damit meine ich jetzt nicht nur die Wissenschaftler, die ja auch meistens dann sowieso nur in ihren ganz kleinen Spezialgebieten das überblicken können, aber wir auch irgendwie als Kommunikatoren, als Journalisten sozusagen, wie finden wir eigentlich raus, was jetzt hier die sozusagen die Kirschen auf der Sahnetorte sind, die wir jetzt unbedingt mehr uns angucken müssen? Und gibt es da vielleicht auch eine Möglichkeit, sozusagen gemeinschaftlich Hand in Hand mit den peer-reviewenden Wissenschaftlern, das muss ja nicht immer über ein Journal passieren, da gibt es ja auch viele Schwächen in dem Peer-Review, das so in Fachzeitschriften stattfindet. Ne, also das kann, da gibt es ja auch gerade Bewegungen, dass das offen passiert, also sehr in Hand mit dieser Preprint-Bewegung. Wie kann man da eigentlich Hand in Hand mit diesen kommentierenden, einordnenden Wissenschaftlern auch schnell dazu kommen, eben zu sagen, das müssen wir uns jetzt angucken, das nicht und das hat diese und jene Wichtigkeit. Vielleicht sogar ein bisschen äquivalent zu dem, was das Science Media Center ja eh schon macht, gerade mit ihren Factsheets, die ich total wertvoll finde. Da.
Das genau, mit den Factsheets vorsortiert und genau, mit eigener Expertise. Rebecca?
also am ehesten triffst ja du die Entscheidung von uns im Alltag, glaube ich, Elisabeth. Also deswegen ist es, glaube ich, an der Stelle vielleicht gut, wenn du deine Erfahrungen in dem Bereich mal teilst, weil das sind ja, du hast ja mit diesen Studien dann zu tun und mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die kommen und sagen so, hier, das ist was, machen Sie mal was draus, Frau Hoffmann. Wie geht ihr denn damit um? Und was mich daran auch noch interessieren würde, ist, ich habe irgendwann im Rahmen der ganzen Heinsberg-Geschichte kam irgendwie so, gab es auf Twitter so einen Mini-Blasendialog, den wahrscheinlich niemand außer mir gelesen hat, in dem es dann um die Frage ging, was sagen eigentlich die Leitlinien, die wir ja haben zu solchen Themen und sagen die eigentlich was zu Preprints? Und das fand ich tatsächlich ganz spannend, weil das irgendwie ja genau das ist, ne? Also es ist ja die Kombination aus, wir gehen eigentlich immer von einem hohen Standard aus, jetzt haben wir diese Preprint-Überflutung, nenne ich sie mal, ohne das dramatisch wertend zu finden. Und was passiert dann eigentlich? Wie muss sich die PR dann darauf einstellen oder umstellen?
Ja, also so explizit war tatsächlich das Thema Preprint in den Leitlinien überhaupt noch nicht thematisiert. Man kann es daraus lesen, weil wir natürlich da schon auch eine methodische Gründlichkeit und eine Methodentransparenz schon von Anfang an gefordert haben. Tatsächlich soll jetzt das Thema nochmal explizit aufgegriffen werden und wir haben uns in Siegen im letzten Jahr ja damit auch befasst mit der Forderung, dass wir Preprints nicht oder nur sehr vorsichtig kommunizieren aus der PR. Ich weiß, dass Journalistinnen das zum Teil anders sehen oder da auch sehr differenzierte Meinungen dazu haben. Das hängt wahrscheinlich davon ab, ob sie sich selber in dem Gebiet als kompetent einschätzen oder nicht. Aber ihr müsst euch das vielleicht so vorstellen, ich mache den Job ja schon ziemlich lange und das war das war nicht immer Thema. Also ich bekomme von WissenschaftlerInnen eine Studie vorgelegt, ein Ergebnis und muss mich ja erstmal darauf verlassen, dass das sauber ist, dass es so nicht hinterfragt wird. So. Und da war natürlich bisher die Peer Review, also wir haben irgendwo ein Paper, was publiziert ist, war natürlich für mich auch eine Absicherung. Und jetzt ist es ein bisschen so tatsächlich, als wäre ich mit dem Fahrrad entlang der Schnellstraße unterwegs, wo also unglaublich, wirklich radikal beschleunigt jetzt mittlerweile veröffentlicht, wissenschaftlich veröffentlicht wird, auch schon medial berichtet wird, wo wir dann ehrlich gesagt noch sagen, ey, Moment, ich habe da noch ein paar Fragen. Ja? Also wie ist denn das überhaupt? Ne? Und wir natürlich auch als Laien in den jeweiligen Gebieten, in der Regel sind wir Laien, so, dann muss ich mir die Fragen auch zum Teil erstmal erarbeiten. Also natürlich stelle ich andere Fragen, methodisch andere Fragen, je nachdem, ob ich aus der Biologie berichte oder Bauingenieurwesen oder sonst was. Aber im Grunde muss ich ja immer nachfragen, selber nochmal, wie sieht es denn aus? Und dann frage ich natürlich jetzt gerade nach, ist das ein Preprint? Und dann muss ich erstmal, weil wir ja für Laien kommunizieren, erstmal das Wort Preprint nochmal auflösen und sagen, diese Studie ist noch nicht sozusagen in der Fachwelt begutachtet worden. Wir sind jetzt damit schnell unterwegs, weil wir denken, dass das jetzt besonders relevant ist. Aber ich muss im Grunde so ein kleines, ein Warndreieck aufstellen, wenn wir schon auf der Autobahn sind. Also Vorsicht! Hier mal langsamer fahren und nicht so schnell drüber kommunizieren. Meine Angst ist natürlich immer, dass wir verbunden dann eben auch mit der Reputation unserer Einrichtung Dinge zu schnell kommunizieren, die dann möglicherweise hypen können. Das macht natürlich die Sache immer noch mal komplizierter, wenn wir in wirklich gerade sehr stark nachgefragten Bereichen Presseinformationen rausbringen oder Pressekonferenzen geben. Ich selber bin da vielleicht auch zu restriktiv und zu vorsichtig. Andere sind da ein bisschen beherzter unterwegs und dann kommt tatsächlich vielleicht hoffentlich das, was ich eben bei euch so rausgehört habe, auch wieder zum Tragen, dass die Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit dann eben sich selber auch nochmal da Meinungen bildet und das Ganze nochmal diskutiert, auch nachdem es unser Haus verlassen hat und das gegebenenfalls dann im Nachhinein richtig stellt und wir können auch nochmal dann reinkommentieren und auch sagen, oh Moment, da haben wir vielleicht zu schnell publiziert. Julia.
Ja, ich glaube, vielleicht nochmal, um das nochmal zu betonen, also mein Eindruck ist schon, aufgrund dieser Analyse zu den Preprints in der Corona-Zeit, ist, dass wir hier einfach schon auch noch sehen, dass es irgendwie Wissenschaft unter Pandemiebedingungen und dann eben auch Wissenschaftskommunikation unter Pandemiebedingungen. Und ich würde nicht sagen, dass das jetzt ein Trend ist, der sich so fortsetzt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass also in manchen Orchideenfächern werden auch weiterhin Preprints jetzt nicht so die große Bedeutung haben oder so. Ich meine auch, dass es vielleicht für unterschiedliche Fachrichtungen einfach eine unterschiedliche Bedeutung hat. Für einen Informatiker mag so ein Preprint einfach eine ganz andere Bedeutung haben, weil die auch ihre Daten und ihre Packages und so auch vielleicht da öffentlich zur Verfügung stellen können oder so. Aber Laborproben von eben irgendwelchen Mikroorganismen kann ich eben nicht mal eben zum Download anbieten. Ja? Und das ist dann eben, was bringt mir dann so ein Preprint, ja, wenn ich da nur Tabellen und Ergebnisse sehe. Und ich muss es aber trotzdem im Labor irgendwie nachprüfen. Ja? Und in der Psychologie ist das nochmal was anderes, weil ich ja auch nicht dieselben Leute, die an der Befragung teilgenommen haben, jetzt nochmal irgendwie, die kann ich auch nicht downloaden. Ja? Die stehen auch nicht mehr zur Verfügung. Ja? Das heißt, ich muss auch eine neue Stichprobe beziehen, neue Befragte finden. Und das ist Gott sei Dank auch so, dass Menschen jetzt nicht nur Mikroorganismen sind, die man einfach replizieren kann, sondern es mag auch einfach damit zu tun haben, ja, dass, wenn ich das Sample ein bisschen anders ziehe, dann vielleicht auch andere Ergebnisse also rauskommen. Und insofern wäre ich auch dafür, dass man diese Debatte ein bisschen differenzierter führt und das jetzt nicht für die Wissenschaft entscheidet, ob solche Methoden jetzt hilfreich sind oder nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Disziplinen gibt, wo das dann total einleuchtend ist, was da gemacht worden ist, wo das sehr schnell nachprüfbar ist und wo das dann vielleicht auch einfach wirklich toll ist, wenn man über Preprints den ganzen Forschungsprozess beschleunigt und dann auch, ich sag mal, den richtigen Peer-Review-Prozess auch entlastet, ja, von Paper, die da vielleicht noch nicht reif für sind. Und das finde ich ja auch nicht schlecht soweit, ja. Aber ich denke trotzdem, es ist nochmal eigentlich eine Aufgabe für die Wissenschaft zu überlegen, wie wollen sie ihre Qualität in Zukunft sichern. Und da würde ich mich nicht einfach nur auf diese Transparenz in der Öffentlichkeit verlassen, weil ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, für die das dann schon irgendwie so, ah, das ist ja hier zum Download und dann wird das schon was sein. Und dann natürlich gibt es da Warnhinweise, da steht, das ist noch nicht peer-reviewed, aber mag es immer noch Leute geben, die sagen, ja egal, aber ich brauche jetzt was für meinen Artikel oder das passt mir halt gerade so ein bisschen in meinen Kram. Und das wird schon, da wird schon irgendjemand drauf gucken, aber wer guckt da drauf? Also da sollte man sich nicht drauf verlassen. Das ist ein bisschen wie bei Wikipedia, ja. Also vielleicht guckt da jemand drauf, aber vielleicht auch nicht. Ne?
Ja. Frederik, wie siehst du das?
Ich würde, glaube ich, nochmal in die Bresche springen wollen für diese offenen und transparenten Prozesse in der Wissenschaft, vielleicht auch durch meine Disziplin begründet. Also das eine ist natürlich, dass ich gerade, das ist einfach was innerwissenschaftliches, das wird man jetzt beobachten müssen, die Publikationssysteme einfach ändern. Also Open Access hat da vor, ich meine, 2003 war in Berlin dieser Beschluss, dass man das will sozusagen, die DFG hat entsprechend reagiert ja auch, sodass sozusagen die Öffentlichmachung von wissenschaftlichen Ergebnissen sozusagen was ist, was auch in die öffentliche Hand gehört, weil das öffentliche Gelder sind. Und das sozusagen weitet sich irgendwie auch ein Stück weit aus und kommt in diese Debatte mit rein. Irgendwie müssen wir ja sozusagen also das, was sozusagen die Wissenschaft als Public Good zur Verfügung stellt, auch irgendwie bekommen können als Gesellschaft. Und das ist so ein bisschen der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass eben ne, sozusagen Transparenz ja in der Psychologie zum Beispiel eine Idee war, und das ist nicht nur Transparenz, sondern ein Teil davon ist Transparenz, die Wissenschaft an sich besser zu machen. Und man hat natürlich auch sowas erkannt, wie dass es ein bisschen schwierig ist, kleine Stichproben zum Beispiel zu haben. Das ist dann eben underpowered und dann müssen wir jetzt halt anfangen, größere Stichproben zu sammeln. Das heißt, ne, das sind auch andere Dinge, auch statistische Bewegungen hat es gegeben in der Zeit, die dazu führen sollen, dass man sich nicht weniger aufs Signifikanzniveau, den P-Wert, der altbekannt ist, verlässt, sondern auf Sicherheitsmaße sozusagen, also stärker zum Beispiel auf Effektstärken geht. Also es haben sich auch andere Dinge verändert parallel dazu und das ist sozusagen innerhalb eher so einer Bewegung zu sehen und man muss jetzt einfach gucken, wo das hingeht und Preprints sind eben irgendwie ein Teil davon. Ich würde aber trotzdem nochmal den Fall von Christian Drosten anführen wollen, der eigentlich irgendwie ein total negativer ist. Es war ja so, dass das Lab von Christian Drosten einen Preprint, so ich glaube, das ging um die Infektiosität von Kindern bei Corona online gestellt hatte auf den eigenen Preprint-Servern und das ist ja auch in der Medizin sogar noch viel gängiger oder viel länger der Fall, dass man das so macht. Und die Bild-Zeitung sofort aufgesprungen ist auf Kommentare, die sehr schnell kamen. Ja, hier ist methodisch das ist noch relativ einfach gehalten. Und dann haben sie eben gesagt, ja, die Ergebnisse stimmen nicht. Und das kam ganz schnell in die Zeitung. Und letztendlich ist der Prozess, wie er da gelaufen ist, ich hatte damals die Podcasts relativ interessiert verfolgt, weil ich das ganz spannend fand, wie entspannt Christian Drosten damit auch umgegangen ist. Nämlich, das war ein total normaler Prozess. Die haben einfach die Methodiker eingeladen, mal was dazu zu sagen. Ich weiß nicht, ob sie nicht sogar einen auch noch mit aufs Paper als Co-Autor aufgenommen haben, aber sich sehr differenziert mit den Kommentaren auseinandergesetzt und das Paper ist besser geworden. Und das ist ja eigentlich das, was Peer Review soll. Das soll ja nicht nur eine Kontrolle machen, sondern das soll ja die Gemeinschaftlichkeit der Wissenschaftler sozusagen das Paper besser zu machen und zu kommentieren. Hier müsstest du eigentlich noch mal dieses oder jenes mitbeachten. Und ich glaube, dieser Prozess, dass der offen ist, dass man das mitbekommt, und das muss gar nicht so in der Öffentlichkeit stattfinden, aber das ist auch was, wo Journalisten zum Beispiel sich auch darauf berufen könnten, dass man auch sieht, wer da die Experten sind, die man zum Beispiel noch mal fragen kann. Ich glaube, solche Prozesse, dass da einfach ein Stück weit gerade was offen wird, dass sehr intransparenten, auch verlagsseitig gesteuerten Türen sozusagen vorher stattfand. Das ist, glaube ich, total spannend. Und da musst du einfach gucken, ob das nicht vielleicht in bestimmten Disziplinen ja auch zukunftsweisend ist, dass man eben ja offene Prozesse hat und transparente Prozesse. Und da finde ich schon eine große Stärke, das mitbekommen zu können, egal ob man das jetzt wirklich sagt, das muss jetzt im Einzelnen jeder und jede mitbekommen, sondern das ist auch vielleicht was, was man in der Kommunikation einfach sich gut angucken kann
Ich
jeweils.
würde dem total zustimmen. Das Problem, was wir da nur hatten, ist, dass die Wissenschaftler da gesagt haben, ja, ist alles total normal, bitte weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. Und die Öffentlichkeit aber total empört war, ja, und gesagt hat, ja, die Studie von Drosten ist jetzt da, der hat da was falsch gemacht. Ja. Das ist das, was so ein bisschen dann in der Öffentlichkeit ankommt. Warum? Weil das große Medienhäuser verbreitet haben, ja, weil sonst hätte das ja auch niemanden gejuckt. Also da ist nochmal, für mich ist einfach auch die Rolle des Wissenschaftsjournalismus an diesem Punkt entscheidend, denn in allen Beispielen, also gerade bei Arsenic Life, aber auch nochmal jetzt in diesem Fall haben wir einfach gesehen, ja, wenn es nicht die journalistische Twitter-Gruppe gäbe, ja, wo halt viele Journalistinnen und Journalisten heute sehr aktiv sind, sehr stark vernetzt sind, wenn es nicht Redaktionen gäbe, die diese Dinge dann so schnell und vielleicht auch sensationalistisch aufgreifen. Dann hätte auch die Wissenschaft viele Debatten und Diskurse und so auch dann nicht führen müssen. Und dann frage ich mich, irgendwann stört es ja auch wieder. Ja? Also da, ich sehe dieses Potenzial genauso wie du. Das ist total großartig. Es bringt vor allen Dingen auch die Disziplinen zusammen, denn ich glaube, in dem Fall von dieser Kinderstudie von Drosten war das, glaube ich, VWL, ich glaube Wirtschaftsleute und ich glaube auch Mathematiker oder so dabei, die wirklich auch sich nur zu ganz spezifisch statistischen Fragen geäußert haben. Aber wie kommunizierst du das dann noch? Am Ende bleibt doch bei den Leuten irgendwie hängen, die Studie, die ganze Aussagekraft ist nicht da oder die haben irgendwas falsch gemacht oder so. Und lässt sich das dann noch irgendwie wieder richtig einfangen? Ja? Ich finde, da wird es dann irgendwie, dann ist auch normal, dass dann irgendwie die Reaktion vielleicht auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist, ja, ich habe Besseres zu tun. So, ne? Also das jetzt irgendwie dann wieder aufzurollen. Also da entsteht dann auch eine überflüssige Kommunikation meines Erachtens an der Seite. Das, was eigentlich spannend ist, ne, so dieser Austausch unter den Disziplinen und in der Wissenschaft, der wird dann irgendwie kompliziert, ja. Und dann ist die Frage, ist das wirklich sinnvoll an der Stelle, darüber öffentlich zu debattieren? Klar kann man sagen, vielleicht besser, als wenn es gar keine Informationen gäbe, dann sprießen die Verschwörungstheorien und die Mythen. Also war das vielleicht auch nicht so schlecht und vielleicht haben viele wirklich jetzt Laien, normale Bürger da auch eine Menge draus mitgenommen aus dem Dialog. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber meine Befürchtung ist doch, dass gerade vielleicht die Klientel der Bild-Zeitung da nicht allzu viel von mitgenommen hat und nicht so profitiert hat von diesem Diskurs.
Also da wäre noch was zu tun. Nicht nur im Wissenschaftsjournalismus, vielleicht im Journalismus insgesamt, der wissenschaftsoffener vielleicht werden muss. Nehmen wir mal da die Wissenschaftsjournalistin ein bisschen raus, die sich aber bemühen. Überflüssige Kommunikation wäre für mich nochmal ein Thema für eine unserer
Oh
nächsten
ja.
Sendungen. Gibt es die überhaupt? Kann es die geben? Kann es zu viel geben?
Ich könnte
Genau.
dir gleich Beispiele nennen.
Genau, aber aus Zeitgründen verschieben wir das, aber stellen es mal auf die
Hätte auch so eine
Marktliste.
Liste.
Allerletzte und ganz kurz zu beantwortende Frage: Arsenic Live, 10 Jahre, über 10 Jahre her. Friederike, hat sich was geändert heute? Ist es nur schneller geworden oder gibt es einen Qualitätsschub?
Naja, also ich hoffe, dass sich so ein Fall nicht unbedingt nochmal in der Form wiederholen kann. Da ist ja sozusagen auf vielen Ebenen was schiefgelaufen, je nachdem, wie jetzt dieses Ergebnis zu bewerten ist. Ne? Journalseits, also seitens Science, seitens der NASA, die Pressemitteilung macht, die natürlich dann so ein Einzelergebnis sehr hochheben. Und ich hoffe, daraus hat man gelernt, zumindest aus dieser Frage, was mache ich eigentlich mit einem Einzelergebnis und warte ich nicht lieber noch einen Moment, bis ich ein Stück weit gesichertere Befunde habe, bevor ich das so sehr raushaue. Genau, aber ansonsten natürlich, also ne, wir sehen immer wieder kleinere Fälle, irgendwie gerade auch dieses Jahr, wo so viel wissenschaftlich publiziert wurde, sei es auf Preprint-Servern oder in Fachzeitschriften, wo natürlich manchmal ein Ergebnis nochmal hinterfragt werden muss, gerade weil es alles sehr, sehr schnell geht. Und ich glaube, da müssen wir einfach nur gucken, wie kann man sich weiterentwickeln und auch da Qualitätsmechanismen einziehen, dass auch da Kommunikation sich selbst reflektiert, so wie die Wissenschaft sich ja auch selbst reflektiert. Und Fehler passieren da eben immer.
Julia?
Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt, aber ich sehe das irgendwie heute alles ein bisschen pessimistischer. Also ich denke halt, wenn ich mir anschaue, wie wichtig Twitter für NachwuchswissenschaftlerInnen heutzutage ist und dass manche PhD-Kandidaten schon 1500 Follower haben bei Twitter oder so, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das heutzutage so ein Fall wahrscheinlicher ist und auch noch heftiger ausfallen würde. Einfach auch, weil vielleicht auch Nachwuchswissenschaftlerinnen ein bisschen unbedarft da so mit diesen Öffentlichkeiten umgehen. Sie kriegen das natürlich gesagt und für sie ist das ganz normal, so ihre wissenschaftlichen Aktivitäten auch über Social Media zu verbreiten und sich selber auch zu vermarkten durch eigene Webseiten und ähnliches. Auch die Autorin von der Arsenic Live Studie hat das gemacht. Ich glaube, in ihrer Generation schon eher so als Pionier, aber das, was sie macht, ist heutzutage, glaube ich, auch sehr üblich und machen sehr, sehr viele. Und da wäre so ein bisschen meine Sorge, dass der nächste Fall gar nicht so unwahrscheinlich ist. Also, dass wir das bald wieder erleben. Auch, das muss man ja auch sehen, weil eben so Forschung immer stärker auch in solche Förderprogramme eingebunden ist. Und ich finde, das ist auch ein Faktor, über den es sich natürlich auch gelohnt hätte, mal zu sprechen, welche Rolle die NASA und dieses Programm dahinter gespielt hat. Weil es ja auch ein Stück weit um die Legitimation dieser Forschungsgelder ging. Ja, das ist natürlich auch im Sinne der Institution, dass sie da was präsentieren können, dass da auch endlich mal was bei rumkommt. Ja? Und dass das natürlich toll ist, wenn man da irgendwie Alien Life gefunden hat. Und ich denke, das betrifft auch viele, viele hochdotierte Förderprogramme, über die wir heute reden, ja, über Exzellenzcluster oder über Sonderforschungsprogramme oder noch größere Dinge, wo einfach sehr, sehr viel Geld reingepumpt wird und wo eine sehr starke Verpflichtung dann irgendwie auch gegenüber, man sagt, der Gesellschaft, aber auch der Politik besteht. Und da wäre meine Sorge einfach schon, dass gerade auch NachwuchswissenschaftlerInnen da schnell in so Fahrwasser geraten, wo sie dann auch entsprechende Anreize bekommen, so spannende Forschungsergebnisse möglichst schnell vorzulegen und die entsprechend auch zu vermarkten.
Und wir helfen Ihnen dabei, Rebecca?
Ich habe ja keine Forscherinnen und Forscher, deren Wissenschaft ich kommuniziere direkt. Also bin ich mal wieder fein raus hier in meiner Sonderrolle. ich sehe die Gefahren und Chancen auch durchaus beide. Ich glaube, für die Wissenschaftskommunikationspraxis ist es eben ganz wichtig, dass wir dazu noch keine so eine richtige Haltung haben, glaube ich, im Großen. Also ich glaube, es gibt noch nicht so richtig viele Diskurse innerhalb der Wissenschaftskommunikationspraxis zu diesem Themenkomplex und wenn dann vereinzelt über Covid jetzt. Und ich glaube, die müssen wir entwickeln dringend, um eben dem, was Julia jetzt gerade des Wetters wegen etwas pessimistischer als sonst vorgetragen hat, angemerkt hat. Und ich glaube, dass es dann eben ja so ein bisschen entscheidend ist, eben auch für bei all diesen Forderungen nach, wir müssen kommunizieren und Wissenschaftlerinnen müssen aktiv werden, was ich ja durchaus auch unterstütze, eben darauf achten, dass es dabei auf qualitativ hochwertige Wissenschaftskommunikation ankommt. Und eben die müssen wir definieren und da müssen wir dann reingehen, dass auch alle Leute wissen, was damit eigentlich gemeint ist und was ihre Rollen in diesem Netzwerk sind.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank euch dreien fürs Mitmachen. Friederike Henrichs erstmals dabei. Super, dass du dich hier beteiligt. Das war sehr spannend. Auch vielen Dank für die Literatur. Julia Serong, Rebecca Winkels, wie immer die Literaturangaben unten und im Erklärtext. Bitte gerne abonnieren und weiterempfehlen unseren Podcast. Wir freuen uns über jeden und jede einzelne Zuhörerin. Bis bald. Tschüss.